Selenskyj fordert sofortige Einladung in die NATO. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seinen bislang unveröffentlichten Siegesplan im Parlament in Kiew vorgestellt. Er fordert eine sofortige Einladung in die NATO. Wichtig sei, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen. Die von Russland angegriffene Ukraine hat zur Beendigung des Krieges eine sofortige Einladung in die NATO gefordert. Zitat: Dieser Plan hängt von den Partnern ab. Ich unterstreiche, von den Partnern, sagte Präsident Volodymyr Selenskyj im Parlament in Kiew, wo er seinen sogenannten Siegesplan für die Abgeordneten und die Militärführung vorstellt. Russland habe mit seinem Krieg gegen die Ukraine die europäische Sicherheit untergraben, weil Kiew nicht Mitglied des westlichen Militärbündnisses sei, sage er. Bei seinem Plan gehe es darum, Zitat, unser Land und unsere Position zu stärken, sagte Selenskyj. Ziel sei es, Zitat, stark genug zu sein, um den Krieg zu beenden. Voraussetzung sei Einheit innerhalb seines Landes und unter den Partnern der Ukraine. Eine Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland schloss Selenskyj abermals aus. In seiner Rede im Parlament rief Selenskyj die westlichen Verbündeten der Ukraine auf, Zitat, die Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenwaffen, Zitat Ende, bei Angriffen auf die russisch besetzten Gebiete sowie Ziele in Russland aufzuheben. Nachbarländer sollten von ihrem Gebiet aus russischen Drohnen über die Ukraine abschießen. Weiter sei es wichtig, die Kämpfe auf russisches Gebiet zu tragen. Die Bevölkerung dort solle verstehen, was Krieg sei und ihren Hass gegen den Kreml richten. Zitat, Russland muss den Krieg gegen die Ukraine verlieren, betonte der ukrainische Präsident. Russland müsse dazu gebracht werden, Zitat, an einem Friedensgipfel teilzunehmen und bereit zu sein, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident schlug unter anderem vor, in seinem Land ein großes, aber nicht nukleares Waffenarsenal zu stationieren. Zitat, um die Ukraine vor jeglicher militärischer Bedrohung durch Russland zu schützen. Weiterhin bot Selenskyj den westlichen Verbündeten Zugriff auf wertvolle Rohstoffe seines Landes an. Als Beispiel nannte er Uran, Titanium, Lithium, Graphit. Die Ukraine verfüge über wertvolle Rohstoffe, Zitat, im Wert von Billionen US-Dollar, sagte Selenskyj. Die Frage sei, ob diese Ressourcen im globalen Wettbewerb an Russland oder dessen Verbündeten fielen oder bei der Ukraine und, wie er sagte, der demokratischen Welt verbleibe. Selenskyj sagte, dass die Ukraine sich nach einem Ende des russischen Angriffskrieges mit ihren militärischen Erfahrungen für die Sicherheit Europas und der NATO einsetzen werde. Ihre Soldaten könnten in Europa sogar US-Truppen ersetzen. Zuletzt hatte Selenskyj die neue Strategie für eine Beendigung des Krieges den westlichen Partnern bei Besuchen in Washington, London, Paris, Rom und Berlin präsentiert. An diesem Donnerstag soll er den Plan auch beim EU-Gipfel in Brüssel vorstellen. Ganz ehrlich halte ich es für unwahrscheinlich, dass ein NATO-Beitritt während eines laufenden Krieges in der Ukraine möglich sein wird. Ich gehe nicht davon aus, dass das umsetzbar ist und ich gehe auch nicht davon aus, dass es jemanden im Zusammenhang mit der NATO gibt, der das zulassen wird. Ich glaube, das ist unrealistisch. Was ich hier ganz interessant finde, ist der Kommentar, der so ein bisschen Richtung Amerika gerichtet ist. Habt ihr übrigens schon von unseren Bodenschätzen gehört? Wir haben vielleicht kein Öl, aber wir haben Titanium, Lithium und Graphit. Na, wie wär's? Ich finde, das ist ganz interessant. Ich finde aber auch, dass der Ansatz hier ein realistischer Ansatz ist. Russland ist ein Land, das sich nicht an den Friedensverhandlungen beteiligen wird, solange Russland nicht von ukrainischem Gebiet zurückgeschlagen wird und eben dann auch auf eigenem Boden bekämpft. Erst dann wird Russland zu Friedensverhandlungen bereit sein. Erst wenn es im militärischen Rückschritt ist. Anders wird das nicht passieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Ukraine weiter von seinen westlichen Partnern unterstützt wird. Denn in der Ukraine werden die westlichen Werte vertreten. Nicht nur ganz Europas, sondern der gesamten Welt. Die Ukraine an Russland abzugeben, ist eine Gefahr für Europa und ist besonders eine Gefahr für Europa. Denn was nimmt sich der verrückte Russe als Nächste? Polen? Wir haben vor 2 Tagen, glaube ich, oder gestern, kann sein, dass es gestern war. Ich glaube, ich habe gestern gehört, dass die 3 Chefs der Sicherheitsbehörden, des Bundesnachrichtendienst und der allgemeinen des Außensicherheitsdienst Deutschlands eingeschätzt haben, dass Russland bis Ende des Jahrzehnts in der Lage wäre, bis so 2030 in der Lage wäre, einen NATO-Partner anzugreifen. Ja? Das wäre also sehr, sehr schlecht. Und die Tatsache, dass Russland ein Land eingreift, das hat man schon einmal verharmlost und man hat schon einmal gesagt, das wird nicht passieren. Und ich denke, man sollte diese Naivität nun wirklich beenden. Davon auszugehen, dass der verrückte Russe das nicht macht, ist Wahnsinn. Denn er hat es schon einmal gemacht. Und seht euch an, was passiert ist. Ganz am Anfang hat man gedacht, dass das in 3 Tagen vorbei ist. Dann in 3 Wochen. Wir gehen jetzt aufs 3. Jahr zu. Seit 2,5 Jahren wird in der Ukraine gekämpft. Diese ganzen Experten haben sich wohl alle irgendwie ein bisschen geirrt. Und ein bisschen ist ein bisschen untertrieben. Russland ist der Aggressor. Und Russland wird der Aggressor bleiben. Ob das mit dem Tod von Wladimir Putin zu Ende geht, kann ich nicht sagen. Vielleicht rückt einfach der nächste russische Wahnsinnige nach. Aber davon auszugehen, dass Russland das schon nicht mehr machen wird, das ist naiv. Das ist naiv. Nicht mit dem, was wir gesehen haben. Trotzdem halte ich einen Beitritt der NATO für höchst unwahrscheinlich. Also da muss man auch realistisch sein. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ukraine der NATO beitreten wird, während gegen Russland gekämpft wird. Das halte ich für unwahrscheinlich. Dann waren wir beim Thema Ukraine. Dann habe ich noch was aus der Tagesschau. Scholz ist weiter bereit für Gespräche mit Putin. In seiner Regierungserklärung vor dem morgigen EU-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz für Friedensgespräche mit der Ukraine und Russland sich ausgesprochen. Über die Migrationspolitik verlieh er kein Wort zum Missfallen der Union. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich im Bundestag für diplomatische Gespräche unter Beteiligung Russlands zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ausgesprochen. In seiner Regierungserklärung vor dem Abgeordneten Berlin zeigte sich Scholz auch offen für direkte Gespräche mit Wladimir Putin. Zitat: Wenn gefragt wird, werden wir auch mit den russischen Präsidenten sprechen. Wir sagen, ja, auch das ist der Fall. Dabei dürfe es aber, Zitat, niemals Entscheidungen über die Köpfe der Ukrainer hinweggeben. Es sei nun die Zeit gekommen, Zitat, in der wir neben der klaren Unterstützung der Ukraine auch alles tun müssen, um auszuloten, wie wir es hinbekommen können, dass dieser Krieg nicht immer weitergeht, sagte Scholz. Gespräche mit Putin müssen dabei, Zitat, in Abstimmung mit unseren engsten Partnern geführt werden. Es dürfe nicht sein, dass in der Ukraine, Zitat, weiter so unglaublich viele Frauen und Männer sterben, die das Opfer russischer Bomben und Raketen werden, sagte Scholz. Der Ukraine, sage Scholz, die weitere Unterstützung Deutschlands und der westlichen Verbündeten zu. Die Unterstützung der Ukraine müsse, Zitat, eine klare Botschaft senden, auf die sich die Ukraine verlassen kann. Zum Thema Taurus-Lieferung äußerte er sich nicht, so viel zu verlassen. Oppositionsführer Friedrich Merz forderte indes, die Marschflugkörper mit langer Reichweite an Kiew zu liefern, da Russland willkürlich zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Strom- und Heizungskraftwerke bombardiere. Scholz betonte gleichzeitig die Bedeutung der Westbindung Deutschlands. Er warnte davor, die Partnerschaften zu den USA und zur NATO zur Diskussion zu stellen und kritisierte die Position von AfD und BSW. Zitat: Das ist falsch. Das ist eine Bedrohung unserer Sicherheit. Wir sollten an den Konstanten unserer Außenpolitik, unserer internationalen Orientierung festhalten. In diesem Zusammenhang betonte der Kanzler auch die Solidarität mit Israel. Im Kampf gegen die Terrormiliz Hamas und Hisbollah sagte er weitere Unterstützung zu. Zitat: Es gibt Waffenlieferungen und wird auch immer weitere Lieferungen geben. Darauf kann sich Israel verlassen. Zitat Ende. Die Hamas habe Israel vor etwas mehr als einem Jahr angegriffen. Deutschland müsse Israel, Zitat, in der Lage halten, sein Land zu verteidigen. Zitat Ende. Mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands kündigte er einen baldigen Gipfel zur Industriepolitik an. Zitat: Ich werde Unternehmensvertreter, Industriegewerkschaften, Industrieverbände noch in diesem Monat zu einem Gespräch einladen im Kanzleramt, wo alle zusammenkommen und wo wir genau diese Dinge beraten, die da notwendig sind, sagte Scholz. Und das, was dabei rauskommt, werde ich diesem Parlament vorschlagen, auch auf den Weg zu bringen, damit es vorangeht in Deutschland. Auch Europa brauche eine grundlegende wirtschaftliche Modernisierung. Das müsse ein zentraler Punkt der neuen EU-Kommission sein. So müsse etwa der sogenannte Green Deal weiterentwickelt werden zu einer Industrieagenda. Schlüsseltechnologien müssten sich entfalten können und Bürokratie und Berichtspflichten auf EU-Ebene abgebaut werden, damit die Wirtschaft nicht behindert werde. Anlass der Regierungserklärung des Kanzlers war der EU-Gipfel, der am Donnerstag in Brüssel beginnt. Dabei soll es neben der Wirtschaft auch um die Lage in der Ukraine gehen. Oppositionsführer Merz warf Scholz vor, den Bundestag für Wahlkampf zu missbrauchen. Was? Statt einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel habe das Parlament eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede des Bundeskanzlers gehört, der mit, Zitat, mit dem Rücken zur Wand und mit den Füßen am Abgrund stehe. Der Unionsfraktionschef warf Scholz vor allem vor, kein Wort zur Migration gesagt haben.
Herr Scholz, Sie haben gar nicht Ausländer rausgesagt, aber wir wollen doch Ausländer raushören.
Gut. Das zumindest zur vorangegangenen Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel, der am Donnerstag stattfindet. Kosten im Gesundheitssystem steigen rasant. Das ist eine historische Erhöhung. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenversicherte steigt um 0,8 Prozentpunkte. Das Gesundheitssystem ist so teuer wie noch nie und die Ausgaben steigen weiter. Die Deutschen müssen 2025 deutlich mehr für das Gesundheitssystem bezahlen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung wird im kommenden Jahr auf einem Rekordwert von 2,5% steigen. Das ist ein Plus von 0,8 Prozentpunkten. Der höchste Wert sei der Wiedervereinigung. Der Zusatzbeitrag wird auf den Beitragssatz von 14,6% aufgeschlagen. Die Unternehmen zahlen die Hälfte der Abgaben, die andere Hälfte kommt aus dem Bruttolohn der Arbeitnehmer. Bei einem Einkommen von 4.000 Euro sinkt das Netto durch die durchschnittliche Erhöhung um 16 Euro pro Monat. Rund 90% der Deutschen sind gesetzlich versichert. Auch private Krankenversicherer erhöhen für 2025 ihre Preise deutlich. Nach der Bekanntgabe des durchschnittlichen Zusatzbeitrages rechnen nun die einzelnen Krankenkassen, was die Ausgabenprognose für ihre Versicherten bedeutet. Die Kassen können einen höheren oder niedrigeren Zusatzbeitrag verlangen, je nach eigener Finanzlage. Die Versicherten erfahren in den kommenden Wochen, wie es bei ihrer Kasse aussieht. Sie können dann auch zu einer der anderen Krankenversicherungen wechseln, die weniger verlangen. Schon 2024 haben auffällig viele gesetzliche Kassen den Zusatzbeitrag außerplanmäßig im Jahr erhöht. Die Versicherer versuchen das eigentlich zu vermeiden, weil sie dadurch erfahrungsgemäß Kundschaft verlieren. Doch mehr als 30 Kassen haben dies trotzdem gemacht. Das zeigt, wie rasant das Gesundheitssystem derzeit teurer wird. Mehr Geld kosten momentan vor allem die gestiegenen Gehälter von Pflegekräften, Medikamente und die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sind der größte Posten im Gesundheitssystem. Die Kassen geben für Krankenhäuser dieses Jahr voraussichtlich rund 100 Milliarden Euro aus. Der gesetzliche Krankenkassenspitzenverband, in dem die Krankenkassen zusammengeschlossen sind, rechnet für 2025 mit fast 8 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben bei den Krankenhäusern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte bereits angekündigt, den anziehenden Kosten mit Reformen zu begegnen. Der GKV-Spitzenverband hat dagegen kritisiert, dass die von Lauterbach geplanten Krankenkassenreformen die Ausgaben weiter erhöhen. Lauterbach verteidigt seine Reformen. Diese seien zentrale Bausteine, um die GKV-Finanzierung mittel- bis langfristig zu stabilisieren, indem wir die Versorgung effizienter gestalten, die Versorgungsqualität erhöhen und unnötige Ausgaben vermeiden. Dass die Beiträge steigen, liege daran, Zitat, dass in der Vergangenheit wichtige Reformen ausgeblieben sind, hatte Lauterbach dem Stern gesagt. Außerdem würde die Versicherten für mehr Geld auch mehr bekommen. Die Beitragszahler werden auch profitieren, weil sie dafür eine bessere Versorgung bekommen. Gesundheitsökonomen warnen seit langem und seit längerem, dass ohne Reformen die Beiträge immer höher werden. Irgendwann seien dann nicht mehr alle Leistungen bezahlbar. Das Gesundheitssystem leide darunter, Zitat, dass Innovationen in der Behandlung oft sehr teuer sind und die Versorgung aber kaum verbessert, sagte Simon Reif vom Mannheimer Forschungsinstitut ZEW. Vor 30 Jahren haben die Krankenkassenbeiträge noch rund ein Drittel der Sozialversicherungskosten ausgemacht. Mittlerweile ist es inklusive der Pflegeversicherung fast die Hälfte. Auch der Pflegebeitrag wird 2025 voller Voraussicht nach steigen. Dass die Krankenkassenspürer teurer werden, hat Folgen für den Standort Deutschland. Arbeitnehmer haben weniger Netto zur Verfügung. Auch die Unternehmen sind betroffen. Seit 2019 zahlen sie die Krankenkassenbeiträge wieder komplett paritätisch, also zur Hälfte. Der historisch hohe Zusatzbeitrag verteuert somit Arbeitsplätze hierzulande. Steffen Kampter, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbands BDA, sprach im Deutschlandfunk daher von, Zitat, einer Strafsteuer auf Beschäftigung in Deutschland und von Nettoklau. Nettoklau ist tatsächlich etwas Beschissenes. Die Sozialkassen neben Gesundheit und Pflege sind das die Rente und die Arbeitslosenversicherung, sind abhängig von der Entwicklung vom Arbeitsmarkt. Viele Jahre lief der exzellent. Deutschland erzielte bei der Beschäftigung Rekord um Rekord. Das brachte den Sozialkassen Mehreinnahmen und half gegen die gesteigenden Kosten. Doch diese Tendenz ist seit 2019 gebrochen. Dieses und kommendes Jahr wird die Zahl der Jobs laut Prognosen nur noch leicht zunehmen. Das von Arbeitsminister Hubertus Heil geplante Rentenpaket wird die Beiträge ebenfalls steigen lassen, wenn auch noch nicht 2025. Die SPD will die Renten stärker erhöhen als bisher geplant. Zugleich gehen besonders viele Menschen in den Ruhestand. Ende des Jahrzehnts werden daher die Rentenbeiträge deutlich zulegen. Das ist sehr, sehr schlecht. Deswegen ist es umso wichtiger, bei diesen Prognosen, das oder bei Prognosen allgemein von der Einkommensteuer oder von Steuerbelastungen von Arbeitnehmern grundsätzlich, sowas mit einzuberechnen und dann zu sagen, okay, wenn Arbeitnehmer immer weniger Netto von ihrem Brutto haben, dann wird das ein gesellschaftliches Problem geben. Die grundsätzliche Belastung von dem normalen Arbeitnehmer ist in Deutschland gigantisch. Es ist verrückt, was für Abzüge bei ganz normalen Tätigkeiten am Netto hinten rauskommt. Es ist wahnsinnig. Es ist vollkommen wahnsinnig. Der Arbeitsmarkt Und der Arbeitnehmer braucht grundsätzlich mehr Netto vom Brutto. Und das wird man bei Krankenkassenbeiträgen grundsätzlich nicht schaffen. Deswegen ist es wichtig, das im Zusammenhang einer Reform der Einkommenssteuer umzusetzen, um die Vermögenssteuer dazuzusetzen. Einkommenssteuer runter, Vermögenssteuer rauf. Das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Wirtschaft. Gesamtmetallchef Wolf erwartet Verlust von bis zu 300.000 Arbeitsplätzen in den nächsten 5 Jahren. Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie erwarten in den kommenden 5 Jahren einen massiven Stellenabbau in der Branche. Bis zu 300.000 Arbeitsplätzen könnten verloren gehen, sagt der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Wolf, den Funke Medien. Allerdings könne der Abbau weitestgehend sozialverträglich gestaltet werden, da in nächster Zeit die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen. Mehr gearbeitet werden müsse trotzdem, da zugleich Arbeitskräfte fehlen würden, so die Einschätzung des Gesamtmetallpräsidenten. Von der nächsten Bundesregierung forderte Wolf ein Zitat: vernünftige Energiepolitik. Die Energiepreise seien zu hoch und der Ausbau der erneuerbaren Energien dauert zu lange. Und das ist ironischerweise etwas, das ich gar nicht betrachtet habe, aber ich wollte es nur mal mit eingeben, weil das halt eine Perspektive ist, die ich eben so nicht hatte. Der Abbau der Stellen auf Basis eines allgemein erwartbaren Stellenabbaus in der gesamten Branche könnte ganz gut sein, wenn es darum geht, dass die Boomer-Jahrgänge ja eh in Rente gehen. Also könnte das eine das andere da zumindest so ein bisschen kompensieren, weil das ja eh passieren wird? Wir werden sehen. Apropos Strom. Ich habe vom PV-Magazin eine Zusammenfassung bezüglich der Stromausfälle in Summe in 2023. Warum ist das interessant? Interessant ist das, weil wir ja 2023 eines der ersten Jahre hatten, beziehungsweise Anfang 2024, wo die erneuerbaren Energieanteile im Gesamtstromnetz das erste Mal auf 65 beziehungsweise auf über 60% gestiegen sind. Hier ist es ein Artikel, der heißt: Wie in den Vorjahren war die Stromversorgung in Deutschland 2023 so zuverlässig wie kaum in einem anderen Land der Welt. Mit dem erneuerbaren Ausbau wird der Netzbetrieb zwar anspruchsvoller, so das Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE. Das hohe Maß an Versorgungssicherheit bleibt allerdings gewahrt. Das deutsche Stromnetz gehört zu den sichersten der Welt. Gerade einmal 13,7 Minuten. 13,7 Minuten blieb 2023 im Schnitt der Strom weg, meldete das Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE, VDE-FNN. Im Jahr zuvor waren es knapp 2 Minuten weniger. Dennoch gehörte die Bundesrepublik bei den Versorgungssicherheit zur Weltspitze. Als einen Grund für Störungen nennen die Netzexperten die seit 2020 generell hohe Bautätigkeit sowohl im Straßenbau als auch im Breitbandausbau, die immer wieder zu Schäden an Stromkabeln führe. Die Anzahl der dadurch ausgelösten Unterbrechungen lag 2023 bei 0,34, 2022 bei 0,25 pro Haushalt. Das bedeutet, dass im Schnitt lediglich einmal alle 3 Jahre ein Haushalt von einer Störung betroffen ist. Unterbrechungen durch höhere Gewalt und geplante Abschaltung sind hier nicht enthalten. Höhere Gewalt führte 2023 zu Unterbrechungen von 4,3 Minuten. Dazu zählt beispielsweise lokale Auswirkungen der Orkane Ronson, Dennis und Soltan oder das Schneetief Robin. Geplante Abschaltungen schlugen auf gleichbleibend niedrigem Niveau mit rund 5 Minuten zu Buche. Das VDE beweist darauf hin, dass der Netzbetrieb mit der zunehmenden erneuerbaren Ausbau anspruchsvoller wird. So werden immer häufiger netzstützende Maßnahmen notwendig, um den sicheren Netz- und Systembetrieb aufrechtzuerhalten. Insgesamt 96% des erzeugten erneuerbaren Stroms konnte 2023 in das System aufgenommen werden. Das ist eine insane hohe Zahl. Basis der jährlichen veröffentlichten Statistik der VDE sind freiwillige Angaben von Netzbetreibern zu Störungen und Verfügbarkeit von Strom. Die Daten repräsentieren rund 75% des deutschen Stromnetzes, repräsentieren und decken sämtliche Spannungsebenen ab. Das bedeutet, es wird weiterhin erforderlich sein, dass ausgebaut wird, und der Ausbau zeigt sich auch daran, dass es aufgrund des Ausbaus und der dazugehörigen Störungen, weil das passiert nun mal beim Straßen- und Breitbandausbau, halt mehr passiert. Da muss man auf jeden Fall am Ball bleiben. Wichtiges Thema auf jeden Fall, nur weil wir es gerade vom Gesamtmetallchef Wolf gehört haben. Es geht also voran. Es muss nur noch schneller gehen. Ne? Wichtig und richtig. Handel mit den Vereinigten Staaten. Lager füllen vor der US-Wahl? Die Vereinigten Staaten sind als Handelspartner für Deutschland zuletzt noch wichtiger geworden. Vor der US-Präsidentschaftswahl erleben die Wareneinströme einen zusätzlichen Boom. Offenbar wollen sich Firmen eindecken. Sicherheitshalber. Hä? Warum decken die sich sicherheitshalber ein? Naja, die deutsche Wirtschaft weist 2017 mit keinem anderen Land so hohe Exportüberschüsse aus wie mit den Vereinigten Staaten. Und Befürchtungen der Firma vor der US-Wahl haben noch einmal für einen zusätzlichen Schub im Transatlantikhandel gesorgt. Im vergangenen Jahr übertrafen die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten die Importe von dort um 63,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Das sei ein Rekordwert. Zitat: Zudem weist Deutschland mit den USA seit 2017 die höchsten Exportüberschüsse im Vergleich zu allen anderen Bestimmungsländern aus, hieß es dazu. Zitat: Die Differenz zwischen dem Wert der Exporte in die USA und den Importen aus den USA ist also nicht nur so hoch wie noch nie, sie ist auch höher als bei jedem anderen Bestimmungsland. Dies war auch im ersten Halbjahr 2024 so. Hier summierte sich der Exportüberschuss auf 34,7 Milliarden Euro. Die deutschen Ausfuhren in die USA waren schon im vergangenen Jahr um 156,2% höher als noch 2003, während die Importe von dort zugleich um 141,3% wuchsen. Auch die anstehende Präsidentschaftswahl haben derweil einen Einfluss auf die Exporte. Der Hamburger Logistikkonzern HHLA beobachtet deutlich verstärkte Handelsströme vor der US-Wahl in 3 Wochen. Bei der Republikaner Donald Trump gegen die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris antritt. Zitat: Das Risiko, dass eine neue US-Regierung ihr Wirtschaftsprotektorismus auch mit weiteren Zollbeschränkungen verschärfen wird, hat eine große Sogwirkung ausgelöst, sagte die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen- und Logistik AG, Angela Tietzrath, dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Zitat: Es ist unglaublich, wie der Handel mit den USA in diesem Jahr angezogen hat. Und plötzlich Waren zwischen den USA, Europa und Asien transportiert und Lager gefüllt werden. Es werde vor dem Wahlausgang Vorrat bestellt und in die globalen Warenströme eingespeist. Also kurz, um das einzuordnen. Donald Trump hat vor, Tarife, also die Zölle auf alle möglichen Waren immens auszuweiten. Er redet dann immer von Tariffs. They need to pay. Donald Trump versteht aber auf makroökonomischer Ebene oder ökonomisch allgemein nicht, was das bedeutet. Ob er das dann tut, keine Ahnung, aber die Wirtschaft hat keinen Bock, sich darauf zu verlassen, dass er es vielleicht nicht tut, sondern sie geben sich hin, das vorher mal einzukaufen, nur um sicher zu sein. Hier heißt es weiter: Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass die Bedeutung der USA als Absatzmarkt für einige Branchen besonders groß ist. So gingen im vergangenen Jahr knapp ein Viertel, 23,2% aller deutscher Pharmaexporte in die USA. Der Anteil ist im vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. 2008 lag er noch bei 12%. Von den exportierten Maschinen wurden 2023 gut 13% in die Vereinigten Staaten ausgeführt. Bei Kraftwagen und Kraftwagenteilen waren es 12,6%. Und bei sonstigen Fahrzeugen knapp 13%. Trump hatte in seiner Amtszeit als US-Präsident von 2017 bis 2021 die enormen deutschen Überschüsse immer wieder kritisiert. Genau wie die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds. Sie könnten zu Ungleichgewichten führen und daher eine Gefahr für die Weltwirtschaft darstellen. Nach Ansicht von Trump werden Zölle die US-Produktion wiederbeleben. Das ist das, was ich meinte. Also der glaubt, dass... Oh Gott, das ist irre. Er setzt dabei auch nicht nur auf Sonderabgaben für Waren von Rivalen wie etwa China, sondern auch für Produkte von Verbündeten wie der Europäischen Union. Er wolle Zölle auf importierte Autos unter anderem aus Deutschland verhängen, damit ausländische Hersteller ihre Autos in den USA bauen. Um das ganz kurz mal richtig einzuordnen, das ist wichtig, das zu sagen. Donald Trump will die Zölle auf so gut wie alles erhöhen, was dazu führen könnte, wir müssen könnte sagen, dass weniger in das Land exportiert wird aus Deutschland. Was dazu führen wird, dass in Amerika alles teurer wird. Weniger Waren, bei gleicher Nachfrage, höherer Preis. Darauf zu spekulieren, dass die Unternehmen dann halt einfach erstmal rübergehen und dann LOL XD kommen die Waren aus Amerika, ist schon interessant. Das ist schon sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Aber ich fasse das nicht. Wenn ich solche Artikel lese, muss ich mich immer zwicken und sagen, ich glaube, ich sage das jedes Mal. Die Wahl in Amerika ist äußerst knapp. In 3 Wochen wird in Amerika gewählt. Ich fasse das nicht. In 3 Wochen wird da gewählt. Und es könnte bedeuten, dass Donald Trump nochmal Präsident wird. Oh mein Gott. Bitte nicht. Okay. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Das waren die Nachrichten. Mehr habe ich für euch heute nicht. Aber ich denke, das ist auch schon mal ganz gut.